Es waren 7 Journalisten nominiert für den Langen Atem 2010, die 4. Preisverleihung des Journalistenverbandes in Berlin-Brandenburg im DJV, bereits unter dem, ja doch, man kann ja sagen, fast programmatischen Titel Langer Atem, denn da werden tatsächlich Journalisten ausgezeichnet, die den langen Atem haben, an einer Story entweder lange dranbleiben oder ein ganzes Thema über Jahre konsequent verfolgen und dann natürlich auch viel dichter dran sind als die Oberflächenjournalisten. Und das wird viel zu selten gewürdigt. Dieser Preis tut es. Und 7 Journalisten waren nominiert. Sie können, wenn Sie Twitter kommen, Medienmagazin anklicken, den aktuellen Link aufrufen. Alle sehen auch mit ihren Dankesreden bzw. mit ihren Interviewpassagen, denn jeder wurde vorgestellt. Ich möchte mich aufgrund der Sendezeit für die ersten 3 hier beschränken im Medienmagazin. Die Laudatio für den 3. Preisträger Ingo Bach vom Tagesspiegel hat Hans-Ulrich Jörges, er ist auch Mitglied der Jury, gehalten. Und Ingo Bach hat den 3. Preis bekommen für den Klinik-, Praxen- und Pflegeheimführer in Berlin. Da denken Sie, was ist denn das? Das ist, ja, da sind zum Beispiel auch Krankenhäuser, Kliniken aufgeführt und nach einem Punktsystem bewertet worden. Und wie sich das Ganze aus der Sicht von Hans-Ulrich Jörges darstellt, hören wir jetzt.
Ein Werk dieser Art sucht seinesgleichen, ein Werk dieser Qualität. Wenn Sie sich das anschauen, dann finden Sie die Mühen einer sehr intensiven Recherche sehr anschaulich dargestellt, dass es auch jeder verstehen kann. Und da finden Sie nicht nur, was beispielsweise für die Entscheidung eines kranken Menschen, wo er sich operieren lässt, maßgeblich ist. Zum einen, in welcher Klinik wird diese Krankheit besonders häufig operiert? Ein wichtiges Entscheidungskriterium, weil es einen Hinweis darauf gibt, welche Ärzte geübt sind, eine solche Krankheit zu operieren, zu kurieren. Und das zweite, noch viel schwerer herauszufindende Kriterium, ist die sogenannte Mortalitätsrate. Also wie viele Menschen sind unter dem Messer in diesem Krankenhaus mit dieser Krankheit gestorben. Das sind für Menschen, die sich entscheiden müssen, wo sie hingehen, und das sind häufig verzweifelte Lebenssituationen, ganz entscheidende existenzielle Ratschläge. Wer selbst persönlich in der Familie oder im Freundeskreis mit der Suche nach der richtigen Klinik konfrontiert war, weiß, dass solcher Rat unbezahlbar ist.
Ja, in dem Fall aber mit dem 3. Preis gewürdigt. Der 2. Preis ging an Dorothea Jung. Sie ist Journalistin beim Deutschlandradio und recherchiert schon jahrelang zum Thema Muslime und Islamisten. Jörg Thaddäus, der Moderator dieser Veranstaltung war, konnte sich natürlich eine Frage nicht verkneifen.
Sie sind heute als Nominierte hier, weil Sie so eine wunderschöne Reihe gemacht haben zum Thema Muslime, zum Thema Islamisten, haben sich das alles ganz genau angeguckt, sind ganz nah herangegangen, haben das schön und ohne Eifer, ohne Zorn, ohne falsche Vorurteile da geschildert. Und lautere, ausdauernde journalistische Arbeit und ein anderer Mann, der sich hinstellt und einfach nur gemein ist, wird Millionär. Ärgern Sie sich darüber? Oder wie sehr ärgern Sie sich darüber?
Ich ärgere mich sehr über Herrn Sarrazin. Vor allen Dingen ärgere ich mich darüber, dass für ihn die Muslime alle gleich sind und ein Mensch, der aus einer muslimischen Familie kommt, automatisch ein Muslim ist. Der ist kein Fernsehzuschauer mehr, kein Mercedes-Fahrer oder Fahrradfahrer, kein Olivenliebhaber oder in irgendeiner Weise sonst ein Individuum, sondern er ist nur noch Muslim und wird auf seine Religion reduziert. Und das hat einen Diskurs angestoßen, den ich sehr besorgniserregend finde.
Dorothea Jung vom Deutschlandradio. Den 1. Preis, wie gehört, eingangs in der Sendung, hat Harald Schumann vom Tagesspiegel bekommen. Und wer den Tagesspiegel nicht liest, aber so einen kleinen Eindruck bekommen möchte, wer der Journalist Harald Schumann ist, da wurde auch für die Anwesenden im Saal ein Text eingelesen aus dem Tagesspiegel aus dem Mai 2010, vorgetragen von Jo Goll vom RBB.
TV-Kanzler Ackermann. Wer ist mächtiger, gewählte Politiker oder die Lenker der Finanzmärkte, die Regierungen weltweit gegeneinander ausspielen? Auf diese derzeit so häufig gestellte Frage gab es am Donnerstagabend eine Antwort im Talkshow-Format. ZDF-Moderatorin Maybrit Illner gab deutsche Bankchef Josef Ackermann einen Status, der bislang nur Kanzlerin Angela Merkel gebührte. Er war als einziger Gast geladen und durfte so schon zum 2. Mal unbehelligt von lästigen Kritikern seine Sicht der Dinge darlegen. Das war ohne Frage eine prima Sache für Ackermann und seine PR-Abteilung. Aber war es auch gut für die Zuschauer? Gewiss, die Moderatorin stellte so manche kritische Frage, etwa nach der Übervorteilung deutscher Kommunen, denen die Deutsche Bank Zinswetten verkaufte und damit Millionenverluste bescherte. Doch wer fragt, muss auch die Antworten hinterfragen können. Und das ging gründlich daneben. Dafür kam die Krise, die zig Millionen um Job und Ersparnisse brachte, in Ackermanns Worten zu Ungleichgewichten, die jetzt korrigiert werden. Da gab es keine Fehler im Finanzsystem, sondern nur 20 Banken, deren Risikomanagement schlecht war. Da konnte Ackermann mal eben behaupten, dass wir keine Produkte verkauft haben, die schädlich für die Volkswirtschaft sind, obwohl doch gerade die Deutsche Bank einer der Marktführer bei der Herstellung jener komplexen Kreditverbriefungen war, die unter falschen Angaben zur Bonität vertickt wurden und so das Finanzsystem mit faulen Krediten im Billionenwert verseuchten.
Eine TV-Kritik der besonderen Art, und Harald Schumann wurde eben auch ausgezeichnet für sein Wirken um die Aufdeckung der Finanz- und Bankenkrise. Aber ich hatte es ja eingangs gesagt, ich fragte ihn natürlich zu dem, was er in seiner Dankesrede angesprochen hatte, zu der unterdrückten inneren Pressefreiheit in so vielen Redaktionen.
Es gibt häufig politische und wirtschaftliche Interessen von Chefredakteuren und Verlegern, und die werden von oben nach unten durchgestellt und viele Kollegen werden gezwungen, sich dem zu beugen.
Können Sie da Beispiele nennen? Sie haben kurz angedeutet, dass Sie beim Spiegel Ihre Themen gar nicht mit der nötigen Würdigung empfunden haben.
Nein, nicht mit. Es ging nicht um Würdigung. Ich dürfte ab 1999 zu allen Themen der politischen Ökonomie de facto nicht schreiben.
Mit welcher Begründung?
Ja, zu kritisch, zu links, nicht angepasst genug. Das wurde nicht begründet, sondern ich bekam einfach, wenn ich die Themen vorschlug, bekam ich die Aufträge nicht und dann konnte ich gar nicht erst anfangen.
Aber Sie haben im Hintergrund ja offenbar weitergemacht, denn heute wurde ja auch Ihr Sachverstand ausgezeichnet, der ja nicht so einfach mal nebenbei als Journalist für eine Sendung, wie Sie ja auch geschrieben haben, bei Maybrit Illner abzurufen ist, sondern dazu gehört ja wirklich profundes Wissen. Wie haben Sie es konkret gemacht?
Also das wichtigste Geheimnis ist unglaublich viel lesen.
Man muss aber neben der Arbeit, oder? Ich meine, Sie durften noch nicht drüber schreiben.
Nein, aber man muss ja trotzdem schlau bleiben und muss sich halt die Informationen auch beschaffen. Und ich habe sie natürlich dann auch verarbeitet für Buchbeiträge oder eben Vorträge und so. Ich habe schon dafür gesorgt, dass ich trotzdem up-to-date bleibe.
Haben Sie eine Theorie, warum der Spiegel auf Ihren Sachverstand verzichtet hat? Denn nach der Bankenkrise gab es doch einen riesengroßen Reporterbericht, wo mehrere Edelfedern versucht haben, den Crash zu rekonstruieren.
Ja, die Geschichte war anders. Ich habe ja beim Spiegel gekündigt. Insofern hatte der Spiegel oder die Chefredaktion des Spiegel nicht die Wahl, auf mich zu verzichten oder nicht. Ich wollte ja dort nicht mehr arbeiten. Das war ein anderer Konflikt. Da ging es nicht um dieses Thema, sondern da ging es um die Energiepolitik. Und der damalige Chefredakteur hatte privat ein Interesse, gegen Windkraft zu sein, weil es seine Pferdezucht im Landkreis Stade bedrohte. Und deswegen sollte von da an der ganze Spiegel gegen Windkraft sein. Und eine Geschichte, die von mir und einem Kollegen recherchiert war, wurde dann letztlich mit dieser Begründung nicht gedruckt. Und stattdessen erschien eine Anti-Windkraft-Titelgeschichte, die so haarsträubend falsch und manipuliert und mit gefälschten Fotos und gefälschten Zitaten war, dass ich gedacht habe, das ist nicht mehr meine Zeitung. Und deswegen habe ich damals gekündigt.
Aber Sie sagen schon, dass es ein Phänomen ist, das nicht nur ein Einzelfall ist, diese innere Pressefreiheit, sondern dass das ein Problem
das
ist da
ist. Das muss man wirklich offen sagen, das ist in der deutschen Presse gang und gäbe, dass Chefredakteure oder Ressortleiter ihren Untergebenen sagen, wie sie zu denken haben, dass Vorgaben gemacht werden, was sie recherchieren dürfen und was nicht, und dass viele junge Kollegen daran gehindert werden, überhaupt kritische Journalisten zu werden, weil ihre Vorgesetzten das gar nicht wollen.
Sie nehmen ausdrücklich die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht aus. Warum?
Weil ich genügend Kollegen aus öffentlich-rechtlichen Anstalten kenne, die mir genau solche Geschichten berichtet haben und mir das hundertfach bestätigt haben. Also insofern, die sind da nicht auszunehmen.
Was würden Sie denen raten, die genau unter diesem Druck leiden, den Sie verspürt haben?
Also wenn man gegen den Strom schwimmen will, man muss besser sein als die anderen. Das heißt, man muss viel mehr wissen, muss viel mehr lesen und mit mehr Leuten reden. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Die zweite ist, wenn man es aktuell nicht verwerten kann, weil die Verhältnisse es nicht zulassen, soll man sich möglichst Ventile an anderer Stelle suchen, damit man die Informationen verarbeiten kann. Weil man kann ja nicht dauernd nur aufnehmen, ohne es wieder loszuwerden. Das geht nicht. Dann kann man irgendwann nicht mehr weitere Informationen verarbeiten. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht immer nur in seiner eigenen Zeitung Artikel schreiben. Man kann ja auch mal woanders was veröffentlichen oder ein Buch machen oder Vorträge halten. Und so bleibt man an Deck.
Harald Schumann, Preisträger des Langen Atem 2010 und Journalist beim Tagesspiegel. You got